Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis Frelingsdorf. Ich bin der Podcast-Host. Wir sind hier heute im Evo-Gym mit dem guten Lukas Müller, aka Motivation King. Lukas war schon zweimal hier auf dem Podcast, damals noch beim Hypertrophy Cast.
Stimmt.
Und jetzt sind wir endlich wieder hier. Lukas, freue mich sehr, dass du heute da bist. Wie ist die Lage?
Ja, Luis, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Die Lage ist gut. Also jetzt knapp 230 Tage oder so nach der Wettkampfprep. Also die Dankbarkeit von der Wettkampfprep ist noch komplett am Start in Bezug auf Essen, Energie und die Möglichkeit wirklich mit Energie zu trainieren. Und ja, es geht immer weiter in die richtige Richtung. Naja, die Lage ist gut soweit.
Das hört sich gut an. Deine letzte Wettkampfprep war im Herbst
Genau.
2021.
Richtig,
Und
genau.
da bist du zum allerersten Mal als Profi auch gestartet.
Das leider nicht, nein. Ich hatte eigentlich vor, mein Pro-Debüt anzugehen als DFSC Pro. Der Wettkampf ist aber leider abgesagt worden, also 2 Wochen vorher. Während der Wettkampfvorbereitung war das so eins der Schlüsselmomente, wo ich wirklich echt wachsen konnte. Also, weil ich wirklich die letzten Jahre des Aufbaus, also seit 2016 praktisch, mit einer Verletzung dazwischendurch, aber immer mit dem Ziel dahin gegangen bin, okay, das nächste Mal werde ich als Pro auf der Bühne stehen. Das hat jetzt in dieser Wettkampfsaison nicht geklappt, habe aber trotzdem sehr gute Platzierungen erzielen können. Bei der WNBF UK auch den ersten Platz machen können und dementsprechend war es dann letztendlich beides, die Results gut, als auch die Challenge richtig gut. DFSC Pro Grand Prix wird nachgeholt und ja, dementsprechend habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, nochmal aufzubauen, Schwächen zu verbessern und freue mich natürlich dauerhaft im Prozess zu bleiben. Ja.
Super. Was ist der Plan? Wann willst du dein Pro-Debüt geben?
Ja, also aktuell ist der Fokus ganz stark auf meinen Klienten. Das heißt, ich werde mir sicherlich noch 2 bis 3 Jahre Aufbau, ja, Zeit lassen, um dann halt wirklich auch ein signifikant anderes Paket auf die Bühne zu bringen. Das ist mein primäres Ziel. Was dann an Platzierungen und etc. bei rumkommt, das ist absolut sekundär. Und ja, dementsprechend 2 bis 3 Jahre, ja.
Okay, und wenn du dann selber startest, hast du dann auch vor, in der Saison dann auch keinen Klienten zu preppen oder würdest du das auch kombinieren? Würdest du auch sagen,
Absolut kombinieren,
ja.
ja, absolut kombinieren. Nur ja, gerade ist der Fokus da wirklich, die Prozesse noch mal besser zu machen, die Qualität zu erhöhen und wirklich sehr, sehr, sehr stark eben diesen Coaching-Aspekt da in der Qualität besser zu werden. Und da stecke ich mich jetzt aktuell wirklich als Athlet etwas zurück. Ja, genau. Aber das passt absolut so. Also ich kann da extrem viel Befriedigung rausziehen. Es macht mega Bock. Also echt viel Progress auf individueller Basis und das erfüllt mich Stand jetzt noch mal mehr als mein Progress als Athlet. Ja.
Ja, 2 bis 3 Jahre Offseason ist natürlich ein sehr solider Zeitraum, in dem du dich dann auch sicherlich nochmal um einiges verbessern wirst. Gibt es bestimmte Muskelpartien oder Bereiche, an denen du jetzt gerade vermehrt arbeitest?
Ja, definitiv der Unterkörper. Also der ist nach wie vor noch eine Schwäche. Verletzungsbedingt konnte ich da auch locker ein Jahr nicht ihn so trainieren, wie ich das gerne hätte. Dementsprechend darf ich ja alles einiges nachholen, aber da steht wirklich der Hauptfokus drauf. Also Unterkörper nach wie vor konnte den schon ganz gut verbessern im Vergleich zu 2016. Aber ja, da ist noch weiter viel Potenzial.
Sehr, sehr
Genau.
nice. Wir sind sehr gespannt, glaube ich, auf dein Pro-Debüt dann. Ja, bin gespannt, was da noch geht. Heute haben wir uns als Thema ja so ein bisschen die Routinen
Genau.
rausgesucht, in denen
Ja.
du wahrscheinlich ja auch in der Wettkampf-Prep enorm von profitiert hast, ne? Gerade in so einer Phase, wo man den Körper wirklich sehr stark aus der Homöostase rausdrängt und er mit ganz vielen Resistenzen dann auch reagiert. Gerade dann, ne, braucht man ein gutes Schema F, auf das man tagtäglich zurückgreifen kann, um den Tag für sich zu gewinnen, auch wenn alles andere so ein bisschen gegen einen spielt. Ja, und vielleicht fangen wir erstmal relativ grundlegend an. Was ist so eine Routine? Das ist jetzt erstmal eine relativ blöde Frage, wenn sich die einen oder anderen denken, aber um das Thema einfach mal so ein bisschen aufzubröseln und dann Step by Step vorzugehen, ja.
Ja, also an sich ist es schon ganz wichtig, dort anzufangen. Also erstmal sich bewusst zu werden, welche Bedeutung so eine Routine hat und wie wichtig das auch ist. Und wenn man da jetzt einfach mal ganz pauschal auf den Alltag draufschaut, sind über 40% der Handlungen Routinen. Mhm. Also das sind halt diese ganzen kleinen Dinge, die auch im Hintergrund ablaufen, die man vielleicht noch nicht mal bewusst implementiert hat. Aber die Tatsache, dass man zum Beispiel in einen dunklen Raum reingeht und den Lichtschalter anmacht, da muss man nicht großartig nachdenken drüber. Man macht es einfach, man muss auch nicht wirklich Energie investieren. Und genau das ist das. Also eine Routine ist eine Handlungsabfolge, eine Automatisierung von Handlungen, wo eben nicht mehr so viel Energie investiert werden muss wie zuvor, wenn man diese Handlung wirklich bewusst das erste Mal oder noch sehr selten ausgeführt hat. Mhm. Und das ist natürlich extrem wichtig für den Körper, weil er dadurch Energie sparen kann. Also kognitiv Energie sparen kann, auch von Handlungsabfolgen eben Energie sparen kann. Und deswegen ist es auch evolutiv gesehen enorm wichtig gewesen, diese Routinen immer weiter zu entwickeln, also im Gehirn die Möglichkeit zu geben, dort auch Routinen sinnvoll zu speichern. Mhm. Also wenn man sich anschaut, also jetzt auf neuronaler Ebene, wo werden die Routinen gespeichert, dann ist das in den Basalganglien, also wirklich mitten im Hirn drin und dementsprechend auch sehr stark geschützt. Wenn man da jetzt sich am Hirn verletzt, dauert das sehr lange, sage ich mal, bis man dann halt wirklich in diese Region kommt, wo man dann diese Routinen, die man sich vorher angeeignet hat, nicht mehr abrufen kann. Also Menschen mit Hirnverletzungen können dann meistens noch, wenn sie Hunger bekommen, sich Nahrung holen, so wie sie es vorher gemacht haben. Also typischer Griff zu dem Schrank oder so, wo sie dann das Müsli rausgeholt haben. Mhm. Solche Punkte. Also sieht man wirklich evolutiv gesehen, wie relevant eben diese Routinen sind. Also die Bedeutung ist enorm hoch.
Mhm. Ja. Also Routinen sind Handlungsabfolgen, die durch ihre Regelmäßigkeit Effizienz dazugewinnen und weniger Kapazitäten, Ressourcen dann im Endeffekt benötigen. Genau. Ja. Ja, ich glaube, das ist besonders für Bodybuilder oder generell Athleten in jeglichen Sportarten oder eben auch High-Performer im kognitiven Bereich, ja. Enorm sinnvoll, natürlich rund um ja diese Kernaktivität, die man vielleicht hat, diese Priorität, die man im Leben verfolgt, eben die anderen Prozesse, ich sag mal, so ein bisschen runterzufahren, in dem Sinne, dass die natürlich funktionieren, aber dass da eben nicht so viele Kapazitäten reinfließen müssen, damit man eben möglichst viele dann eben für das Hauptziel, für die Haupttätigkeit dann eben haben kann. Mhm. Wie war das bei dir in der Wettkampfvorbereitung? Hast du, als du dann in diese reingestartet bist, direkt schon am ersten Tag dir schon so eine Routine zurechtgelegt und dann gesagt, hey, so die ziehe ich jetzt für die nächsten Monate bis zum Wettkampf immer so durch? Oder war das so ein Prozess, dass sich das so mit der Zeit dann auch so ein bisschen herauskristallisiert hat, dass das so ein bisschen natürlich auch gekommen ist? Oder hattest du da so ein Idealbild, wo du gesagt hast, hey, genau so will ich leben, genau so will ich handeln?
Also wenn man sich, wenn man dieses Bewusstsein geschafft hat, was das ein wichtiges Tool ist, muss man natürlich auch schauen, okay, wie implementiert man das Ganze, beziehungsweise erstmal Klarheit schaffen. Also das mache ich auch ganz gerne mit meinen Athleten, dass ich schaue, welche Identität möchtest du anstreben, wozu möchtest du werden. Wenn du ein Athlet werden möchtest, dann musst du auch so wie ein Athlet agieren und wie ein Athlet handeln. Und dann schaut man, was passt zu einem Athlet. Also wenn du ein Athlet sein möchtest, passt das dann, unregelmäßig ins Bett zu gehen? Nein, passt es nicht. Wenn du ein Athlet sein möchtest, passt das dann, wenn du dein Training nicht explizit auf einen Tagesslot planst, passt es auch nicht. Das kann man dann auch weiterführen in andere Lebensbereiche. Wenn du eine Person sein möchtest, eine Identität sein möchtest, die ruhig und gelassen, aber bestimmt in eine Richtung Progression erzeugen möchte, macht es dann Sinn, dass man sich von anderen Personen aus dem Konzept bringen lässt? Nein, macht es auch nicht. Also da weiß man dann schon ungefähr, okay, was ist jetzt überhaupt diese Handlungsstruktur, die für mich wichtig ist, von hoher Relevanz ist. Und wenn man diese Handlungsstrukturen gefunden hat, durch Klarheit, dann kann man dann auch wesentlich besser das zur Routine werden lassen, weil sonst weiß man vorher gar nicht, okay, was muss ich denn jetzt überhaupt implementieren? Also da habe ich auch in meiner Wettkampfvorbereitung, und das schaue ich auch dann praktisch bei den Athleten, bevor sie in einen Wettkampf gehen, dass sie in einer Identität reinwachsen und sich bewusst sind, wo sie reinwachsen müssen und beziehungsweise dürfen, wenn sie dann dementsprechend diesen Progress erfahren wollen. Das ist der nächste Punkt. Wenn man die Klarheit hat, welche Handlung wichtig ist, dann ist auch die Eigenverantwortung ein ganz wichtiger Punkt, weil sonst kriegt man die gar nicht implementiert. Mhm. Also Progression an sich, wenn man den besitzen möchte, diese Progression, dann muss man eigenverantwortlich handeln und darf sich nicht abhängig machen von anderen Umständen, Punkten, Genetik, was auch immer. Alles, was nicht beeinflussbar ist, ist erstmal irrelevant. Und dann bündelt sich das sowieso schon auf diese Punkte, die man kontrollieren kann. Und dann hat man da schon so Werkzeuge, die man dann zur Routine werden lassen darf.
Also im Vorhinein gehen wir hin und überlegen uns erstmal, okay, wer wollen wir sein? Was für Werte vertreten wir? Was für Ziele haben wir natürlich auch?
Wie handle ich?
Und wie handelt man? Und dann bildet sich so ein grobes Konstrukt und dem versucht man dann tagtäglich nachzugehen? Oder was ist dann genauso der nächste Handlungsschritt? Mhm. Wenn man jetzt sagt, hey, ich will zum Beispiel dieser Athlet sein, von dem du gesprochen hast. Ich will zu gleichen Zeiten ins Bett gehen. Ich will eine Mahlzeitenstruktur in meinen Alltag haben. Mein Training soll in der Tagesstruktur priorisiert werden. Wie setzt man das jetzt in der Praxis um? Ist das so eine Sache, dass man sich das dann vielleicht so als To-Do-Liste oder so aufschreibt am Anfang und dann sagt so, jetzt mache ich das jeden Tag? Mhm. Bis an mein Lebensende? Mhm.
Also bis an mein Lebensende, da hast du jetzt auch schon viele Punkte reingebracht. Man muss natürlich schauen, in welchen Lebensphasen was angebracht ist. Also eine gewisse Verhältnismäßigkeit. Weil es ist natürlich wichtig, dass es umsetzbar ist. Das heißt, wenn ich weiß, welche Routinen ich angehen möchte, beziehungsweise wenn ich weiß, welche Handlungen ich zu Routinen werden lassen möchte, dann schaue ich mir auch an, wie skaliere ich das Ganze oder in welchem Umfang fange ich da an. Also ein ganz normales Beispiel, wenn ich jetzt zu der Identität eines Lesers werden möchte, ich möchte besser lesen, dann gehört Lesen dazu. Aber das bringt überhaupt nichts, einfach nur zu sagen, okay, ich möchte mehr lesen. Mhm. Ja, das ist viel zu schwammig. Mhm. Ich möchte mehr trainieren, ist auch viel zu schwammig. Wie viel kannst du lesen? Wann kannst du lesen? Wann kannst du trainieren? Wie viel kannst du trainieren? Also es ist wichtig, dass man sich ein Routinenprotokoll sozusagen erschafft, wo man erstmal schaut, welches Pensum ist überhaupt möglich, in welchem Umfang ist das möglich und dann eine Wirkungskette hinterher schaltet. Wenn ich zum Lesenden werden möchte oder jemanden werden möchte, der liest, wenn ich jemanden werden möchte, der ein Athlet ist, der besonders an die beste Version von seinem Selbst praktisch kreiert in Bezug auf das optische Erscheinungsbild, in Bezug auf die Herangehensweise, dann muss ich das und das implementieren und in welcher Größe ist das jetzt möglich? Wo ist das machbar? Also wenn, dann in welcher Größe? Und dann macht es natürlich Sinn, wenn man da so diese Klarheit geschaffen hat und eben diese Wirkungskette implementiert, dass man dann diesen Trigger auslöst. Ob das jetzt in Bezug auf das strukturierte Training, das Tracken beziehungsweise die klare Struktur ist, das ist auch schon ein Trigger. Also, dass man dann eben daran, also wenn man die Trainingsplanung öffnet, dann schon diesen Trigger hat, okay, man trainiert das jetzt ab und dann fängt die Routine schon an, okay, man trainiert das jetzt ab. Mhm. Was dahingehend ganz interessant ist jetzt, das wirst du jetzt wahrscheinlich auch kennen, als Coaches sind wir sehr, sehr viel am PC und wenn man so einen langen Workload hat oder einen langen Tag hat mit einem produktiven Tag, dann ist man am Abend kognitiv komplett frittiert und hat eigentlich keine Lust mehr, irgendwie auf so einen abendlichen Spaziergang. Man weiß aber ganz genau, dass der wichtig ist, um in die Tiefschlafphase reinzukommen, um am nächsten Tag auch noch produktiv zu sein. Mhm. Und was ich da ganz gerne mache, wenn ich dann wirklich so 10 Stunden durchgehasselt habe, weiß aber noch, okay, ich muss meine Schritte reinbekommen, bin aber ultra träge, dann schaue ich mir, okay, wie schaffe ich es, da Reibung zu reduzieren, damit ich diese Routine auch gut umgesetzt bekomme, also im Umfeld. Das heißt, ich möchte nach dem Spazierengehen natürlich auch so schnell wie möglich schlafen gehen und nicht nochmal wach werden. Mhm. Das heißt, ich putze mir erst die Zähne, bevor ich spazieren gehe, bin dann aber normalerweise träge nach dem Zähneputzen und habe eigentlich keine Lust, noch weniger Lust, spazieren zu gehen, weil ich eigentlich mich sofort ins Bett legen könnte. Das heißt, ich ziehe mir die Schuhe an, bevor ich Zähne putze, und habe dann sozusagen die Reibung reduziert, direkt spazieren zu gehen, weil ich die Schuhe ja schon anhabe. Mhm. Ich müsste sie jetzt ausziehen, wenn ich direkt ins Bett gehe. Das heißt, ich habe dann schon meine Routine sozusagen auf Gleisen geebnet und kann dann halt direkt nach dem Zähneputzen, hab die Schuhe an, geh raus. Und wenn ich dann praktisch von dem Spazierengehen nach Hause gehe, muss ich nicht nur mal die Zähne putzen, ich kann direkt ins Bett.
Sehr, sehr smart. Ja. Finde ich sehr, sehr interessant. Vielleicht gehen wir nochmal kurz einen Schritt zurück. Mhm. Wir wollen neue Routinen implementieren, um die Version zu werden, die wir sein wollen.
Ja.
Wir haben diese Routinen aufgeschrieben. Du hast gerade gesagt, wir wollen realistische Ziele setzen.
Ja.
Ich denke, das ist super.
Realistische Handlungen.
Ist, denke ich, ein super wichtiger Punkt, weil mit der Routine ist es immer so Hit or Miss.
Mhm.
Entweder du bist auf der Routine, die du dir vorgenommen hast, oder nicht.
Mhm.
Es gibt oftmals nicht so irgendwas dazwischen. Und dementsprechend ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass diese Handlungen eben realistisch sind, damit man da ein positives Momentum aufbauen kann. Ich habe mir zum Beispiel früher oftmals Routinen auferlegt, an die ich mich nicht festhalten konnte, wo ich einfach nicht konsistent dabei war. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass ich diese nicht langfristig dann auch durchgeführt habe. Immer mal wieder, aber nie konsistent und über einen längeren Zeitraum. Und ich glaube, wenn man da halt eben realistisch an die Sache rangeht und vielleicht erstmal mit einer etwas niedrigeren Erwartungshaltung rangeht und dann über die Zeit das Ganze dann aufbaut, dann hat man, denke ich, eine höhere Erfolgschance, oder? Ich glaube, viele Menschen nehmen sich dann auch vor, okay, hey, ich ziehe jetzt diese Routine durch, komme, was wolle, auch oft aus so einem Unzufriedenheitsgefühl und greifen dann einfach zu hoch und merken dann schnell, dass es dann eben nicht langfristig durchhaltbar ist und kommen dann eigentlich in so einen Teufelskreis, mehr oder weniger.
Absolut, ja, absolut. Also zu viel unrealistisch zu wollen, da leidet dann absolut die Adherence, also dass man es langfristig durchziehen kann. Und Langfristigkeit, also ob man das jetzt Beharrlichkeit nennen möchte, Adherence, Adherenz, also da gibt es verschiedene Begriffe für diesen Punkt, dass man immer wiederkehrend etwas umsetzt. Und da liegt ein Riesenhebel drin. Da liegt ein gewisser Zinseszinseffekt drin. Also Routinen sind nichts anderes wie Protokolle, die zu Zinseszins führen. Also wenn man die laufen lässt und lange genug laufen lässt, dann akkumuliert sich dieser Erfolg dadurch, egal was das für eine Routine ist. Es gibt natürlich auch negative Routinen.
Mhm.
Also ob das jetzt zum Beispiel Rauchen ist oder andere Punkte, die sind natürlich viel leichter zu halten, aufrechtzuerhalten. Aber wenn es jetzt positive Routinen sind, wo man dann auch immer wieder mal Energie investieren muss, Motivation investieren muss, dann muss das absolut realistisch sein, diese Handlungsabfolge. Und dann kann man auch erst darauf aufbauen. Das ist ganz wichtig. Als Athlet gerade, die sind meistens dann schon in ihrer Routine drin oder haben viele Routinen etabliert. Aber da ist es dann meistens auch wichtig, dann darauf aufzubauen und sich nicht auf den Routinen auszuruhen.
Mhm.
Ein anderer wichtiger Punkt in Bezug auf, was du angesprochen hast, dieses Entscheidung zwischen 100 oder 0, was ich ultra wichtig finde, also dass man das wirklich nicht nur auf dem Schirm hat, sondern verinnerlicht, dass man in Nuancen agiert und an den Kontext sich anpasst. Routinen, wenn man mal in dieser Routine drin ist und man schafft es wirklich über lange Zeiten, das durchzuziehen oder lang genug, dass es zur Routine wird. Und jetzt kommt plötzlich ein Fakt, ein Umstand, wo man die Routine nicht zu diesem Zeitpunkt umsetzen kann. Also dann muss man eben nicht zwischen 1 und 0 entscheiden, sondern eben, oder 100 und 0, sondern eben in Nuancen. Beispiel jetzt mal mit dem Lesen. Man hat eine Reise geplant oder irgendeinen Punkt, man muss jemanden abholen, irgendwas erledigen zu dem Slot, wo man normalerweise diese Lesezeit implementiert hat, von, sag ich mal, definiert auf 10 Seiten. Man liest 10 Seiten, jeden Morgen halbe Stunde ist der Slot eingerahmt, ins Umfeld, Reibung reduziert, es läuft wie ein Computer.
Mhm.
Und jetzt kommt aber der Anruf, kannst mich da und da abholen, das ist wichtig, Notfall. Mhm. Wenn die Zeit noch da ist, dann liest 2 Seiten. Also war jetzt ein schlechtes Beispiel mit dem Notfall, das sollte man natürlich sofort gehen, aber wenn es jetzt in Urlaub geht und eine Fahrt zum Flughafen ist geplant und man ist praktisch in diesem Slot, muss man dann losfahren zeitig. Mhm. Dann anstatt 0 Seiten zu lesen, eben 2 Seiten zu lesen, trotzdem was von der Routine zu machen, trotzdem eben diese Initialzündung zu haben und dann praktisch ja, loszufahren. Besser als null. Mhm. Absolut. Mhm. Und das kann man auf alle Bereiche anwenden.
Ja, absolut. Ich denke, das ist für viele Leute schwer, weil sie sich natürlich diese klare Handlung dann eben formuliert haben und gesagt haben, hey, das will ich erreichen, ja, tagtäglich. Und ja, wenn man es dann nicht schafft, glaube ich, gerade in der Anfangsphase, ne, wo man halt dann eben erstmal dieses Momentum, diese
Brauch,
eben braucht, ich glaube, ja, da ist es oftmals besonders schwierig. Ich habe mich zum ersten Mal so richtig mit Routinen auseinandergesetzt. Da fing es dann bei mir so mit der Selbstständigkeit auch an und man war natürlich noch nicht da, wo man sein wollte. Mhm. Man ist es nie, aber da habe ich dann gedacht, hey, wie wäre es, wenn du jetzt mal wie so ein High-Performer lebst, so ein stetiger Selbstverbesserer, was man ja von allen möglichen Motivationsseiten oder Gegnern immer gepredigt bekommt. Und was mir da direkt zugeflogen kam, waren so drei Dinge. Einmal Meditation, mhm, Cold Shower und die NoFap Challenge. Genau, das waren so die drei Dinge, wo ich so gesehen habe, okay, das scheint ja total wirkungsvoll zu sein und das machen alle erfolgreichen Menschen oder das wird von vielen propagiert. Und ja, dann habe ich einfach mal alles drei so gleichzeitig integriert, ja, ja, und dann geht's los. Ich muss sagen, das mit der Meditation hat mir am besten gefallen. Ja. Ich habe damals so eine geführte Meditation mit Headspace gemacht. Ich glaube, über ein knappes Jahr habe ich das auch durchgezogen. Jeden Tag so, ich glaube, 5 Minuten oder so. Morgens immer möglichst zeitnah nach dem Aufstehen meditiert. Das hat mir sehr, sehr gut getan, hat mir gut gefallen. Auch einfach diese Herausforderungen, weil Meditieren ist mega schwer. Ne? Du versuchst ja in dem Moment an nichts zu denken im Prinzip. Ja. Das war so eine geführte Meditation und dann wird da zum Beispiel gesagt, stell dir vor, so ein Scanner läuft so durch deinen Körper durch und du visualisierst die ganze Zeit nur diesen Scanner, der so von oben nach unten geht und jedes Mal, wenn deine Gedanken abschweifen und du an was anderes denkst, dann musst du hingehen und dich wieder zu dieser Aktivität und zu diesem Gedankenspiel wieder zurückbringen. Und das ist tatsächlich super herausfordernd, weil du merkst, wie oft du halt eben abschweifst. Mhm. Und das war an sich eine ganz coole Sache. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass diese Aktivität per se mich insgesamt irgendwie eher zu dem Menschen gemacht hat, der ich irgendwie sein wollte. Aber es war zumindest eine Challenge, die man sich auferlegt hat und an der man vielleicht auch so ein bisschen gewachsen ist. Ne? Generell so Herausforderungen, glaube ich, kann man immer irgendwie so ein bisschen was mitnehmen. Und ich glaube, das war so der größte Effekt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so viel achtsamer geworden bin und ob mich das irgendwie verändert hat. Aber ja, das war so ein Berührungspunkt, das Cold Shower und so, das war sehr sporadisch, mal habe ich die gemacht, mal nicht. NoFap habe ich tatsächlich ein halbes Jahr durchgezogen.
Okay, krass,
ja. Aber ich hatte auch eine Freundin, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, was waren bei dir so Routinen, wo du gedacht hast, hey, das ist total wirkungsvoll, das muss ich machen.
Ja. Was war's? Also, ich habe tatsächlich nicht diese Punkte, die da so propagiert werden, als das Nonplusultra, habe ich tatsächlich nicht so ausprobiert. Meditation tatsächlich habe ich auch nach wie vor drin und es hilft mir auch extrem. Ich versuche da aber nicht unbedingt, mich auch irgendwie führen zu lassen oder extrem fokussiert auf eine Sache zu bleiben, sondern absolut einfach nur die Gedanken zuzulassen. Weil ich bin bei der Arbeit und auch im Training die ganze Zeit in dem Fokus und versuche diesen Fokus natürlich sinnvoll, so lange wie nötig und auch angebracht ist, aufrechtzuerhalten in dieser jeweiligen Aufgabe. Mhm. Und dann tut es mir sehr gut, in regelmäßigen Abständen dann eben alle Gedanken einfach mal zuzulassen, die dann hochströmen. Mhm. Und das ist vollkommen egal, woran ich denke. Ich lasse alles zu und versuche da auch nichts zu unterdrücken. Ich merke, dass ich dadurch recht gut Energie wieder produzieren kann, weil es einen Ausgleich schafft zu dem, was ich sonst mache, wo ich sehr fokussiert bin. Das ist eine Routine, die dann vielleicht so in diese Richtung geht. die ich für mich gefunden habe, die ziemlich gut funktionierten, wo man dann auch immer noch weiter tiefer reingehen kann. Mhm. Also das macht auf jeden Fall Sinn, ja.
Das ist cool. Die Art und Weise, wie ich das gemacht habe, war es immer, ja, wie ich schon gesagt habe, eher herausfordernd, weil man wacht morgens auf, man ist voller Tatendrang, man weiß, was man zu tun hat.
Ja.
Und dann musst du dich erstmal am Morgen dann nochmal ein paar Minuten hinsetzen, dir diese Auszeit nehmen und dich dann im Prinzip auch noch kognitiv anstrengen, an nichts zu denken. Das ist natürlich schwieriger als einfach, ne, wie du, jetzt die Gedanken fließen zu lassen und vielleicht schon den Tag so ein bisschen zu visualisieren und so
weiter. Genau, genau. Ja.
Deswegen da sehr interessant, dass es da auch eine unterschiedliche Herangehensweisen gibt, wie man das machen kann.
Ja, absolut. Ich finde es auch sehr wichtig, zu schauen, wo man es implementiert, wie man es implementiert, egal was. Also ich finde so Key Habits müssen sein, dass man erstmal in die Umsetzung kommt, gar keine Frage. Also wenn du den Podcast hier hörst, dann wirst du sehr wahrscheinlich schon die Routine gemeistert haben, dass du andere Impulse zulässt, Wissen aneignest. Das ist schon mal so eine Grund-Key, also so ein Key-Habit. Umsetzen ist aber ein Habit, was dann absolut notwendig ist. Einfach nur Wissen aufzunehmen, ist komplett irrelevant, wenn es nicht in die Umsetzung geht. Genauso wie bei Motivation. Motivation ist der initiale Zünder extrem wichtig, aber dann muss es in die Umsetzung gehen. Und dementsprechend Umsetzung. Und nach der Umsetzung kommt dann ganz klar das Tracken und die Reflexion. Also Klarheit schaffen über die einzelnen Handlungen, die man vollzogen hat. Hat das denn jetzt überhaupt Sinn gemacht? Oder habe ich das vielleicht an der falschen Stelle implementiert? Was ist denn meine Identität jetzt wieder, zu der ich werden möchte? Welchen Output möchte ich generieren? Und war das denn jetzt überhaupt förderlich, das, was ich gemacht habe? Also wenn man Wissen sich aneignet, umsetzt und dann reflektiert und Klarheit schafft, dann hat man da so einen Loop, wo man dann praktisch sich in so einer Aufwärtsspirale befindet und immer wieder reflektiert, okay, ist das jetzt richtig? Macht das Sinn? Und natürlich jetzt ganz mal weg von diesem Produktivitätsgedanken, kann ich da auch Energie rausziehen?
Das ist, denke ich, der springende Punkt. Und das war zum Beispiel bei mir gar nicht der Fall. Ich habe es mehr, also diese Routinen damals, ist jetzt wirklich schon einige Jahre her, da war man noch sehr, wie sagt man, grün hinter den Ohren.
Ja.
Da hat man es mehr gemacht.
Einfach, immer noch.
Safe, immer noch, man lernt nie aus. Da hat man es mehr gemacht, einfach um es zu machen.
Ja, genau,
Aber man hat nicht wirklich diesen Effekt verspürt. Das ist auch der Grund, weshalb ich diese Routinen dann wieder aufgegeben habe ab einem gewissen Zeitpunkt, weil ich einfach gemerkt habe, okay, es bringt mir nichts wirklich für das, was mein Ziel ist, als Coach bessere Arbeit zu leisten, als Athlet im Training besser zu performen. Ich denke, da ist es ganz wichtig, dass man sich halt eben wirklich klar wird, okay, was will man erreichen, was sind die Ziele und was sind die entsprechenden Handlungen, die dann wirklich zielführend sind und wirklich einen Hebel darauf haben, was letztendlich für einen wichtig ist. Ne?
Absolut. Genau.
Was sind für dich aktuell so die wichtigsten Routinen? Du hast jetzt schon gesagt, okay, das mit den Schuhen anziehen vom Zähneputzen ist eine wichtige Routine. Ist, denke ich, nur so eine Kirsche auf der Sahnetorte wahrscheinlich.
Ja, das sind so ganz kleine Micro-Habits. Ne?
Was sind so die Quick Layers, was ist das Fundament bei dir?
Ja, also das, was du jetzt angesprochen hast, dieses Micro-Habit, was ich da beschrieben habe, das ist letztendlich auch, um Energie zu produzieren, also Energiebereitschaft zu garantieren, dass man eben schaut, okay, man hat jetzt performt in einem Task, wo man gut sein möchte, wo man produktiv sein möchte. Wie schaffe ich das denn jetzt auch wieder zu reproduzieren? Wie schaffe ich es, eben meine Reserven wieder aufzufüllen? Und was ist dafür notwendig? Und die Emotionen spielen da meistens einem auch die führen einen in den meisten Fällen nicht in die richtige Richtung. Emotionen sind unfassbar wichtig für die Motivation als Antrieb. Deswegen sollte man die auch sinnvoll nutzen, aber man muss sie auch eben dementsprechend in den richtigen Momenten drosseln und dann eben ganz klar im präfrontalen Kortex entscheiden, rational, okay, das und das ist jetzt die richtige Handlung. Mhm. Und daraus kann man dann auch eine gewisse emotionale Befriedigung ziehen, weil man weiß, okay, das ist das Richtige. Also als Athlet die Fähigkeit, die Fertigkeit zu erlernen, dass man aus richtigen Handlungen Befriedigung zieht, Ich führe den richtigen Trainingsplan aus. Ich hätte jetzt vielleicht Bock, 20 Sätze Arme zu machen, ist es aber komplett unnötig, rein rational. Also lenke ich meine Befriedigung auf dieses genau richtige Pensum für mich von 8 Sätzen, was auch immer, für das Individuum und ziehe da meine Befriedigung raus. Und das an sich ist ja auch schon ein Habit, daran zu arbeiten, woraus ziehe ich Energie, woraus ziehe ich Befriedigung, wie kann ich Energie bereitstellen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich gerade vermehrt dran arbeiten darf, bei mir persönlich und auch gerade bei leistungsorientierten Sportlern, die gelernt haben zu pushen, die gelernt haben, oder vielleicht, ja, gelernt haben zu pushen, aber nicht gelernt haben, auch Energie wieder zu produzieren, dem System zurückzuführen oder eben durch Disziplin etwas nur blank auszuführen, aber keine Befriedigung rauszuziehen. Mhm. Disziplin ist wichtig, ja, gar keine Frage, aber wenn du es schaffst, aus den richtigen Punkten Befriedigung rauszuziehen, dann ist das der absolute Gamechanger. Mhm.
Ja, ich glaube, so eine gute Trainingseinheit, die gibt einem wirklich sehr, sehr viel. Ich denke, das kennt jeder ambitionierte Sportler, der, wie du sagst, leistungsorientiert trainiert. Und wenn man sich dann in den Übungen verbessert und merkt, hey, da hat sich was getan und man macht etwas, was wirklich zielführend ist und einen näher an das Ziel bringt, dann tut es einem sehr, sehr gut.
Was sind da so deine?
Bei mir ist es immer sehr interessant mit den Routinen. Das ist ein bisschen wie so eine Welle, würde ich fast sagen. In der Diät verlasse ich mich sehr stark auf Routinen oder hab viel mehr Routinen implementiert als jetzt zum Beispiel im Aufbau. Gerade was so die Ernährung und auch so die Aktivität abseits vom Training angeht, da hat man halt einfach dann, wie du gesagt hast, Spaziergänge oder sowas, die halt fest implementiert sind. Das habe ich jetzt zum Beispiel im Aufbau nicht. Ich gehe mal mit dem Hund raus und so. Ne? Das ist zum Beispiel eine Routine. Das gibt einem natürlich auch schon so eine gewisse Struktur. Ich glaube auch einfach einen festen Job zum Beispiel zu haben, feste Arbeitszeiten zu haben. Damit ist ja schon ein sehr, sehr großer Teil von deinem Tag auch schon vorbestimmt. Und man wird ja auch schon oftmals einfach in so Routinen mehr oder weniger reingezwungen. Klar, dass man irgendwo arbeitet, ist eine freie Entscheidung. Aber wenn du dann eben diese Arbeitszeiten hast, dann richtet sich ja dein Tag auch schon eben danach aus und dann kannst du dir vielleicht auch gar nicht aussuchen, wann isst du jetzt, sondern du hast eine feste Pause und da wird dann halt gegessen. Ne? Und deswegen ist es bei mir auch eben immer stark abhängig von den äußeren Umständen. Jetzt in den letzten Jahren, sag ich mal, alles relativ konstant, bis halt eben auf die Phasen, die ich so als Bodybuilder eben durchlaufe. Und in der Diät habe ich eben, wie schon gesagt, mehr Routinen als im Aufbau. Was mir aber persönlich bisher immer geholfen hat, um gerade so die Ernährung zu erleichtern und so ein bisschen zu automatisieren, ist einfach über den Tag zwei konstante Mahlzeiten immer zu haben. Ich esse meistens so zwei immer gleichbleibende Mahlzeiten und dann eine ausgiebigere Mahlzeit, die aber auch dann auf täglicher Basis eben wechselt und dann halt noch ein Shake, so habe ich dann meine vier Mahlzeiten und ich denke, das hilft mir persönlich da einfach nicht zu viel eben drüber nachdenken zu müssen, was bereite ich mir zu, was kaufe ich überhaupt erst ein und das ist bei mir in der Ernährung so ein Pfeiler, der sich über eine Serie Trainingskarriere eigentlich immer so durchgezogen hat, dass die erste Tageshälfte von den Mahlzeiten halt eigentlich schon so ein bisschen vorbestimmt ist.
Ja.
Wie ist das bei dir? Hast du tagtäglich immer die gleichen Mahlzeiten oder wie unterscheidet sich das?
Ja, also ich schaue, dass ich da schon, ähnlich so wie bei dir, eben gewisse Mahlzeiten fix habe. Mhm. Und das Frühstück natürlich auch von der Zusammensetzung her so, dass es mich nicht unbedingt träge macht. Also ich will wirklich in diesem Slot, also aktuell ist so grob der Tagesablauf so, wenn ich morgens aufstehe, dann schaue ich, dass ich wirklich erstmal Research mache in Bezug auf, ich lese.
Das ist das Erste, was du machst?
Das allererste, was ich mache.
Du wachst auf, hast das Buch oder das, womit machst du Research?
Ja, also ich wache auf, wiege mich natürlich erstmal track, also direkt ein, das Gewicht, lege das Handy dann mal direkt weg und gehe dann direkt ans Kindle und habe dann da das Buch, was ich gerade bearbeiten möchte. Schaue dann, dass ich dort dann praktisch auch eben dieses Pensum an Seiten lese, was ich mir fest vorgenommen habe. Das funktioniert auch sehr gut. Und schaue aber dann dort auch, wenn ich für irgendwas langsamer brauche, dass ich mir die Zeit nehme. Also mein Hauptziel ist es ja natürlich, Wissen rauszuziehen aus dem Text. Das heißt, wenn ich jetzt in diesem zeitlichen Slot, den ich dafür vorgesehen habe, nicht die Anzahl an Seiten schaffe, weil ich eine Seite öfter lesen muss, um dann halt wirklich diese Kernthesen nachvollziehen zu können oder zu highlighten auch, nochmal zu markieren, Notizen dazu zu machen, dann nehme ich mir die Zeit. Und da gibt's eine ganz coole App, die heißt Readwise, die kann ich empfehlen für Kindle-User. Man kann die Highlights dann dementsprechend auf, also kriegt die per Mail zugesendet oder auf der App dann dementsprechend diese Daily Snippets, die man irgendwann mal in irgendwelchen Büchern markiert hat und kann das dann somit nochmal repetieren. Mhm. Hat jetzt nichts unbedingt mit der Routine zu tun. Aber dann, wenn ich das sozusagen abgehakt habe, dann kommt das Frühstück und das Frühstück ist eher fettlastiger. Schon ein paar gute Micros drin, aber fett- und eiweißlastig, damit ich dann danach diesen ersten Arbeitsblock wirklich sehr produktiv gestalten kann. Mhm. Also zu viele Carbs machen mich dann müde und träge. Und da habe ich dann gemerkt, okay, mit mehr Fett und Eiweiß funktioniert das ganz gut. Dann habe ich da so einen intensiven Arbeitsblock, bis ich dann merke, dass ich so ein bisschen kognitiv abbaue und nicht mehr die Qualität abliefern kann, die ich möchte. Und dann setze ich die nächste Mahlzeit, nutze die dann praktisch, um die hat ein bisschen mehr Carbs drin, um dann einen Powernap zu machen, nutzen so diese Trägheit von dem...
Machst du jeden Tag einen Powernap?
Ja, ja. Wow. Also außer an Trainingstagen.
Okay.
Da ist dann, an Trainingstagen ist dann da, wo ich müder werde, dann implementiere ich das Koffein und gehe dann auch direkt trainieren. Aber an Rest Days immer ein Powernap zu der Zeit, das funktioniert auch ganz gut. Aber das ist wirklich ein Nap, der gerade so kurz vorm Einschlafen ist. Also bewusste Gedanken wieder zulassen, so lange, bis man, das ist manchmal auch so innerlicher Stress, der dann so extrem hochkommt, und wenn man den zulässt, ist das richtig befreiend. Mhm. Also wenn man wirklich dann nichts macht und die Gedanken zulässt, ist das richtig befreiend, wenn dieser Stress dann auf einmal so hochkommen kann, weil der sonst immer unterbewusst immer so gegendrückt. Dann ist das so ein ganz kurzer Einschlafenspunkt und dann direkt wach, und dann kann man da ganz gut wieder weiterarbeiten. Dann der Daily Stuff in Bezug auf Arbeiten. Abends ist nochmal so ein wichtiger Punkt für mich, in Bezug auf eben diese Routine mit dem Spazierengehen, wo man dann runterfährt und auch bewusst das Blaulicht abbaut. Ne? Also das ist auch einfach mal dann in die Natur reingehen, keine Reize zulassen, vielleicht manchmal einen Podcast hören, aber dann also ein bisschen außerhalb der Bubble, um da nochmal so andere Reize auf sich einwirken zu lassen. Und die letzte Mahlzeit ist dann wirklich sehr carblastig. Meistens dann so Sauerkirsch noch dabei oder eine Kiwi für natürliches Melatonin. Funktioniert bei mir richtig gut. Und dann bin ich auch komplett weg. Dann bin ich KO sozusagen mit diesem Protokoll, was ich ja vorher auch beschrieben habe. Das klingt jetzt übelst strukturiert, ist auch ein guter Rahmen. Aber ich bin auch, wie jetzt zum Beispiel jetzt, verschiebt sich auch so ein bisschen meine Routine. Ich bin zu dir nach Köln, durfte ich zu dir nach Köln kommen. Und dementsprechend lasse ich es aber auch zu, an gewissen Tagen dann dementsprechend nicht 100% meiner Routine auszuführen, weiß aber, dass ich zu 90% immer über diese Zeit das abliefern kann. Genau, also da Stress in sich auszulösen, nur weil man dann die Routine nicht zu 100% erfüllen kann, macht auch gar keinen Sinn, weil man will ja eigentlich durch diese Routinen langfristig Stress einsparen und energetischer werden, und da muss man dann dementsprechend auch so agieren. Ja.
Great. Oh, Lukas, sehr, sehr interessant. Auch das mit dem Abendspaziergang finde ich sehr, sehr interessant. Ich habe das am Ende meiner Wettkampfdiät zum Beispiel auch so gemacht, dass ich abends immer noch meine Schritte eingeholt habe. Das hatte echt auch immer so eine sehr, sehr entspannende Wirkung dann auch. Aktuell gucke ich Fernsehen. Ja. Aktuell gucke ich Fernsehen, also Blaulicht, schuldig im Sinne der Anklage auch, aber das ist bei mir tatsächlich so eine Routine.
Ja.
Ich mache mir meistens dann auch im Bett dann nochmal irgendwie eine Serie an, und zu der ich einfach einnicken kann.
Ja, okay.
Sleep-Timer und sowas.
Ja.
Das ist so eine Routine bei mir, mit der ich auch irgendwie einschlafe. Ja. Ich komme damit gut zurecht. Vielleicht gäbe es noch einen produktiveren Weg, who knows. Aber hey, es funktioniert. So, ich komme abends gut runter und schlaf gut, und ich denke, das ist dann auch die Hauptsache. Ich glaube, da muss dann auch jeder im Endeffekt so ein bisschen das finden, was für einen selber funktioniert und passt. Ne? Wir sind alle in unterschiedlichen Lebenssituationen. Du wohnst zum Beispiel alleine, ich lebe mit meiner Freundin zusammen. Ja. Ne? Das heißt, da muss man natürlich dann auch vielleicht auch mal ein bisschen kompromissbereiter sein und dementsprechend, ja, weiß ich, wie es ist, dann auch mal von seiner Routine eben abweichen zu müssen. Und wie du schon gesagt hast, da ist dann wichtig, eben vielleicht nicht zwischen on or oder off
Genau.
eben zu entscheiden, sondern wirklich dann den Dimmer leicht hoch oder eben runter zu fahren, wenn es nötig ist, und dann an den anderen Tagen wieder voll dabei zu sein, um dann diese Handlung über die Zeit zu festigen, zu optimieren,
ja,
und darüber dann mehr Kapazitäten für das, wofür man brennt, dann im Endeffekt zu schaffen. Ne?
Absolut. Absolut.
Mega geil. Hast du sonst noch was zu den Routinen?
Also man kann definitiv noch tiefer ins Detail gehen, aber das ist dann alles auch so wieder stark kontextabhängig. Also der Nachteil bei so Podcasts oder was es auch immer ist an Informationsweitergabe, es ist immer so eine Schrotflinte. Mhm. Super gut, und es ist auch wichtig, regelmäßig eben Impulse zuzulassen. Aber es ist halt nochmal ein Unterschied dazu, wenn man das Individuum kennt, den Kontext kennt. Du hast eben schon Unterschiede angesprochen, und dann kann man eben gezielte Vorgaben treffen oder Vereinbarungen treffen, Handlungsprotokolle vereinbaren, aber dafür muss man die Person dann halt auch wirklich kennen, darf sich auf die einlassen, und dann dementsprechend kann man da ganz, ganz, ganz gezielt vorgehen. Alles andere ist dann halt wirklich einfach nur zu pauschal, und das ist dann halt deutlich weniger effizient und effektiv.
Aber ich glaube, wir haben einen guten Rahmen geschaffen,
das
und die ja, Routinen und deren Vorteile sehr, sehr gut dargestellt, und ich denke oder ich hoffe, dass ja, ihr auf jeden Fall was mitnehmen konntet aus dieser Unterhaltung mit Motivation King Lukas Müller. Und Lukas, zum Ende jeder Episode, wir packen einen Track auf die Spotify-Playlist.
Stimmt, nice. Oh, da habe ich mich ganz drauf vorbereitet.
Ich bin auch überhaupt nicht vorbereitet, aber vielleicht hast du einen Track für uns.
Muss sagen, also ich tatsächlich so in der letzten Zeit, passt dazu eigentlich, von Logic, Everyday, Work okay. Hard, Everyday, ja. Logic, Everyday, ist ganz cool.
Packen wir auf die Playlist. Ja. Ich nehme komplett random, kennst bestimmt von Toto Africa, ne?
Ja.
Guter Track,
feier. Sau gut.
Ja, aber wir nehmen so einen Remix eher so in die Hardstyle-Richtung.
Ja, ich hätte mich jetzt auch gewundert.
Ja, irgendwie, ich glaube, von DJ Gollum oder so ist der Remix.
Also Shepard schon gut.
Ist echt ein sehr, sehr guter Track. Kann man sich echt gut geben.
Ja,
nice. Macht Spaß. Und
werde ich mir reinziehen, ja.
Genau, hören wir gleich beim Training. Ich und Lukas trainieren dann gleich hier im schönen Evo-Gym.
Yes.
Apropos, mit dem Code HYPER könnt ihr den Podcast unterstützen, und ihr spart 10% auf das gesamte Sortiment von Evo Sports Fuel. Wir haben jetzt gerestockt, neue Produkte sind am Start, checkt den Shop ab und ja, supportet den Podcast. Also vielen Dank fürs Zuhören bzw. Zuschauen, für alle die bei YouTube eingeschaltet haben, und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke, Lukas, dass du da warst. Macht's gut.
Ciao, ciao.